Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Episode. Heute begrüße ich, wie immer, jetzt an meiner Seite den Steffen.
Hallo zusammen.
Ja, und hier ist der Florian. Haben uns letzte Woche in die Bredouille gebracht, heute Abend nochmal schnell neben einem wichtigen EM-Handballspiel eine kleine Podcast-Aufnahme zu starten. Beziehungsweise die Huskies haben uns in die Bredouille gebracht, indem sie, oder wer auch immer den Spielplan macht, die DL2 hat uns in die Bredouille gebracht. Denn sie haben ein Topspiel angesetzt zwischen Kassel und Krefeld. Ja. Gut. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass wir das so ein bisschen als Gradmesser bezeichnen wollen. Also die Frage dahinter war, können die Huskies mithalten mit dem Topfavoriten auf den Titel oder mit unserem Topfavoriten auf den Titel, aber eigentlich auch so presseweit der Topfavorit auf den Titel, Krefeld. Es gab schon mal dieses Spiel Anfang Dezember, in dem die Huskies keinen Stich hatten, in Krefeld mit 1-4 verloren haben und dann auch, wie in der letzten Folge schon besprochen, die großen Rufe laut wurden, dass man noch auf der Trainerposition einen Wechsel vollziehen sollte. Aber danach stieg die Formkurve an. Wir haben ja auch in der letzten Episode darüber gesprochen, dass die Huskies ihre Spielweise geändert haben. Ja, und das war jetzt der Aufhänger, wo wir gesagt haben, da schauen wir uns Sonntag mal ganz genau an. Behält man das bei oder verfällt man wieder in alte Muster? Steffen, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich glaube, so wie andere auch, wie fast alle anderen auch, nämlich positiv. Genau, das war ja die große Frage, der große Gradmesser. Man hat gegen schwächere Teams ganz gut ausgesehen zuletzt, aber wie sieht man gegen Krefeld aus? Aber um das Fazit vorwegzunehmen, ich glaube, dass eigentlich fast alle mit dem Ergebnis sicherlich nicht zufrieden waren, aber mit der Art und Weise, wie die Huskies gespielt haben, wie die Huskies agiert haben, nämlich mindestens mal auf Augenhöhe, dass das im Grunde, das ist für mich das wichtigste Fazit, die wichtigste Botschaft, dass die Huskies zumindest aktuell auf Augenhöhe sind, nachdem sie das vor 6 Wochen noch nicht waren. Man kann ja schon sagen, das Spiel hatte so ein paar unterschiedliche Schwankungen in sämtliche Richtungen. Im ersten Drittel waren die Huskies wahrscheinlich das bessere Team, lagen aber 0-1 hinten, weil sie ihre Chancen nicht verwertet haben. Also das war ja Tristan Keck ganz am Anfang, in der ersten oder zweiten Minute, wo er da an Felix Bick gescheitert ist, aus guter Position. Und nach dem Führungstreffer durch Matt Santos nach 5 Minuten haben die Huskies sich eigentlich auch relativ schnell erholt und dann auch Chancen auf den Ausgleich gehabt, durch Bartuli unter anderem, per Solo. Und Felix Bick hatte leider mal wieder, wie so oft in Kassel, zu dem Zeitpunkt einen sehr guten Tag erwischt. Aber letztendlich war ja nach dem ersten Drittel der Zwischenstand von 0-1 unverdient. Im zweiten Drittel sah es dann natürlich ein bisschen anders aus, war Krefeld das bessere Team und hat sehr konsequent im eigenen Slot vor dem eigenen Tor verteidigt. Huskies kamen nicht so sehr zum Zug, Krefeld dann mit dem 0-2. Aber im letzten Drittel war es dann wieder komplett andersrum, dass die Huskies dann wieder zu ihrer Offensive gefunden haben. Und nachdem Schütz getroffen hat zum 1-2 per Gewaltschuss, gab es halt zweimal richtig Pech durch die Pfostentreffer von Galin und Valenti. In der Schlussphase, da fehlte wahrscheinlich so ein bisschen diese letzte Schlussoffensive noch, aber trotzdem alles in allem. Man hat zwar 1-2 verloren, aber wie gesagt, wichtigste Botschaft für mich zumindest ist, die Huskies sind auf Augenhöhe.
Ja, habe ich auch so gesehen. Also war ein Spiel, wo man aus der Halle gegangen ist und eigentlich nicht zu frustriert, also frustriert war, weil es eine Niederlage gab, aber man war eigentlich happy über die Spielweise der Huskies. Also es gab ein oder andere Szene, wo man leider ein bisschen kreativlos war, fand ich. Man hat auch mal die Scheibe irgendwie dann doch wieder gechippt oder von der blauen Linie dann irgendwie hinten in die Rundung gespielt, wo man vielleicht den Querpass hätte suchen sollen. Egal, das sind kleine Sachen. Insgesamt war man tatsächlich auf Augenhöhe. Der zweite Treffer der Krefelder, was sagst du, haltbar oder nicht haltbar?
Ja, haben wir in der Halle gestern auch diskutiert, da gehen die Meinungen auch auseinander. Also das war für diejenigen, die es nicht gesehen haben, durch Adam Pearl. Der hat von der rechten Seite aus einem ziemlich spitzen Winkel abgezogen, gezielt aufs kurze Eck hoch. Und Philipp Maurer war eigentlich in der Ecke, hat das kurze Eck zugemacht, aber dann rutschte der dann doch oben durch oder schlug oben ein vielmehr. Also mein erster Impuls war auch haltbar, muss Maurer halten, der muss da oben zumachen, aber wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anschaut, also das ist schon richtig gut gezielt von Payal, da ist nicht viel Platz da oben und der trifft halt auch genau diese Lücke, diese Mini-Lücke, die noch da ist, die trifft er genau. Also da wäre ich jetzt eher beim zweiten oder dritten Nachdenken, wäre ich dann eher dabei zu sagen, also Hut ab Adam Payal, der hat da einfach top gezielt. Und ja, keine Ahnung, müsste man wahrscheinlich einen Torwarttrainer fragen, ob der dann doch irgendwie, ob dieses Loch dann doch irgendwie zugemacht werden kann von Maurer. Aber ich hätte jetzt gesagt, ja, eher Credits to Adam Payal, dass er den so eingenetzt hat. Oder siehst du
Also,
es anders?
nee, bin ich bei dir. Also, ich bin bei deiner neuen Version, nicht bei deiner, die
Bei der
du da.
zweiten, ja,
Genau, also,
genau.
das ist schon, der war schon Marke Sonntagsschuss, ne? Also, den triffst du nicht oft in so da, wie er reingegangen ist. Der war wirklich schon sehr, 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 sehr gut gezielt. Und klar, vielleicht kannst du den Kopf irgendwie ein bisschen rüber machen, dann kriegst du ihn an die Maske, kann er trotzdem reinfallen. Also, der war schon stark, muss man schon ehrlich zugeben, dass das so ein Schuss ist. Den macht er auch vielleicht einen von 10 Mal oder einen von 100 Mal. Keine Ahnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ist ja auch kein schlechter Spieler. Aber ja. Was haben wir noch zum Thema Krefeld? Oder
Ja,
Krefeld-Spiel. Also
zum Krefeld-Spiel,
ist dir
ja.
noch
Also,
irgendwas Besonderes aufgefallen?
ja, so eine offene Frage war ja auch, in welcher Art und Weise spielen die Huskies? Also, sie haben ja wirklich, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon thematisiert oder so ein bisschen ausgeführt, dass sie diesen ja, neuen Offensivstil haben, also mehr Laufspiel, sie tragen den Puck mehr durch die neutrale Zone ins Offensivdrittel rein, im Offensivdrittel mehr Druck aufs Tor, mehr Kombinationen und so weiter und so fort. Und die Frage war, können die das auch gegen dieses Top-Team zeigen? Und die Antwort ist ja, weil die haben jetzt nicht, irgendwie sind nicht in alte Muster verfallen, in kleinen Phasen sicherlich, aber das ist eben gegen Krefeld auch möglicherweise nicht anders zu erwarten. Aber man hat dieses neue System auch gegen Krefeld gezeigt und zwar erfolgreich im Großen und Ganzen. Natürlich nur ein Tor erzielt, aber wie gesagt, ich sehe da eher die Torchancen, die Großchancen als die Anzahl der Tore. Und das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis, einfach, dass dieses System sich wirklich so langsam gefestigt hat. Wenn du das gegen Krefeld zeigen kannst, dann kannst du es auch gegen alle anderen Teams zeigen. Und ja, Krefeld hat ja auch versucht, die neutrale Zone irgendwie dicht zu machen. Das ist ihnen im zweiten Drittel ist ihnen gut gelungen, aber im ersten, im dritten Drittel nicht, sondern die Huskies haben es geschafft, einfach ja, dieses neue Angriffsspiel, sage ich mal, so durchzuziehen. Und das ist für mich ja auch ein sehr positiver Aspekt einfach aus diesem Spiel.
Gehe ich mit, also ich fand's, wie du auch sagst, was ich gestern noch auffällig fand, Body White, den hatten wir ja so ein bisschen als ja, denjenigen auch mit ausgemacht, der das Spiel oder das Husky-Spiel geführt hat. Den fand ich gestern nicht so stark. Der war tatsächlich ein bisschen rausgenommen, hatte auch so den einen oder anderen Patzer wieder dabei. Die waren jetzt nicht so kritisch, dass direkt ein Gegentor ausgefallen ist. Aber hat in meinen Augen nicht so das Spiel geprägt wie in den Spielen davor. Dafür hast du einen Simon Schütz gehabt, der gestern ein brutales Spiel gemacht hat.
Genau, also Wild, ja, ein bisschen enttäuschend, wie du schon gesagt hast. Gerade offensiv nicht so präsent, aber Schütz, genau, der hat, glaube ich, am Anfang hat er einen Fehlpass mal drin gehabt, aber danach viel, viel stärker, sehr sicher und vor allem ist seine läuferische Qualität auch mal richtig zum Tragen gekommen. Also, er hat zum einen natürlich diesen Gewaltschuss da ausgepackt zum 1:2 und hat dann auch immer wieder angekurbelt, hat sich vorne mit eingeschaltet und so. Also, das ist so dieser Simon Schütz, den du auch brauchst mit dieser Qualität. Dann später im Frühjahr, wenn es in die Playoffs geht. Und genau, also von daher, sind so die Einzelspieler und halt Benson und vor allem Benson, der hat sich extrem reingehängt. Also der hat gebrannt für mich. Garland fand ich auch gut. Also diese Top-Spieler im Grunde mit Wild, mit Abstrichen, haben auch eine gute Partie dann gezeigt. Ja. Was sagst du zum letzten Kaspar Daugavinsch? Ist ja
Weiß
auch,
ich nicht,
ich war überrascht, dass er gespielt hat, ehrlich gesagt. Ich hätte wirklich gedacht, dass Mitchell spielt.
ja, hätte ich auch gedacht. Und weiß ich nicht, was, also sage ich ehrlich, weiß ich nicht, was die bessere Wahl gewesen wäre. Also du in unserer Datei steht, dass du Daugavin stark fandest. Ich weiß ich nicht.
Ja, ich habe geschrieben, stärkstes Saisonspiel von Daugavinsch. Also ich finde, er hatte seine beste Leistung abgeliefert. Also hat einige Aktionen gehabt, die wirklich Hand und Fuß hatten, wo man so ein bisschen seine seine Extraklasse hat sehen können. Aber gemessen an dem, was erwartet wird und an seinem eigentlichen Potenzial, war es natürlich trotzdem zu wenig. Also wie gesagt, bestes für mich das, der beste Auftritt, aber das heißt nicht, dass er schon da ist, wo wir ihn vielleicht erwarten würden. Ja, und er taucht halt auch zwischendrin immer mal komplett ab. Da denkst du, okay, ist er jetzt noch, dann guckst du mal auf die Bank, sitzt er da noch? Oder war er jetzt auf dem Eis oder wie auch immer? Also der nimmt sich irgendwie, der macht sich dann immer mal so ein paar Minuten auch unsichtbar, wo er auch gar nicht an den Puck kommt. Und ja, ich weiß nicht, ich werde nicht so richtig warm mit ihm. Also wirklich, die Hoffnung ist ja vielleicht da, dass er über Olympia so richtig Schwung holt und dann im Frühjahr auch voll da ist. Weiß ich nicht, ich bin da noch skeptisch. Und ich finde halt, dass die Huskies mit Schölcher als vierten Import ihre besseren Spiele gemacht haben.
Er will ja ein bisschen rotieren und vielleicht war Hölscher dran.
Ja, aber doch zum Topspiel, da schicke ich doch alles aufs Eis, da werfe ich doch das komplette Tafelsilber aufs Eis. Also da würde ich sagen, naja, komm, ja, da geht's jetzt, das ist wirklich eine Standortbestimmung, da kann ich nicht irgendwie regulär rotieren, sondern ja, und Daugavinci hat ja, glaube ich, auch am Freitag gespielt in Kaufbeuren, wo dann Turgeon ausgesetzt hat. Ist egal, aber...
Vielleicht auch so ein bisschen die Routine halt von ihm irgendwie. Vielleicht brauchst du die in so einem Spiel auch. Aber es gibt 1000 Argumente dafür und wahrscheinlich 1000 dagegen.
Genau,
ich hätte auch Hölscher spielen lassen wahrscheinlich. Aber ich bin auch kein Huskies-Trainer.
Nee, zum Glück nicht und ich bin zum Glück auch keiner.
Gut, wo wir schon bei Überraschungen sind, wäre das jetzt eigentlich eine Top-Überleitung zum Spiel am Freitag, wenn wir das Krefeld-Spiel zumachen würden.
Dann machen wir das doch. Die Huskies haben überraschend in Kaufbeuren gewonnen. Wolltest du das sagen?
Nee, das fand ich gar nicht so überraschend. Die Art und Weise, können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, fand ich schon überraschend. Nee, Alexander Pankratz wurde kurzerhand nachlizenziert und stand auf einmal zwischen den Pfosten im Kaufbeuren zum Jubiläum. 80 Jahre waren es, ne? Ja. Hat den Kindern noch groß gesagt, hey, guck mal, die machen eine Choreo und hat das schön mich verrechnet. Ne, dieser 2000er und 2026er Problem. Ja. Hat mich überrascht, auch so ein bisschen gewundert. Ich meine, man hat ja mit Nick Neufeld einen Torhüter, der an sich ja auch noch fit ist und die ganze Saison bei den Huskies mittrainiert. Schilin verletzt, Maurer verletzt und das Thema, wie man da noch hätte, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Also Brandon Maxwell wäre tatsächlich auch noch da. Ja, dann taucht Alexander Pankratz auf und startet auch direkt. Vermutlich dem geschuldet auch, dass natürlich Nick Neufeld kein Saisonspiel gemacht hat und Alexander Pankratz mit der U20 schon das ein oder andere Spiel absolviert hat. In dieser Saison.
Genau, also das Spiel an sich, Kaufbeuren, die Stimmung war natürlich anfangs zumindest gut und am Ende vielleicht so eine Art Trotzreaktion, da haben sie die Fahnen auch nochmal geschwenkt, also die Choreo war schon richtig stark, aber was Kaufbeuren da geliefert hat an Paroli, das war wirklich, also es hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt, also dass die Letzter sind, das ist ja in der Tabelle zu erkennen, dass sie mit weitem Abstand Letzter sind, aber genau das hat man, finde ich, am Freitag auch gesehen, also mir kam das Spiel dann teilweise so vor, gerade dann auch im letzten Drittel wie so ein Vorbereitungsspiel Ende August bei irgendeinem Oberligisten, weil das wirklich, also die Huskies haben, ich glaube, die haben irgendwann, im zweiten Drittel haben sie schon gemerkt, hier kann uns überhaupt nichts passieren und haben das dann auch sehr locker runtergespielt und der Sieg mit 6:1, der ist fast ja noch zu niedrig ausgefallen, also da gab es ja viel mehr Chancen noch, um da höher zu gewinnen. Also überraschend, um darauf hinauszukommen, natürlich Alex Pankratz, dass er gespielt hat, aber auch wie klar die Huskies da gewonnen haben, beziehungsweise wie schwach Kaufbeuren war.
Aber jetzt nochmal Fokus auf Alexander Pankratz, wie fandst du ihn?
Gerne. Ja, also natürlich, das war ja sein erster Start, der ist einmal in Weißwasser reingeworfen worden, vorletzte Saison, ich glaube. Und das war für ihn wahrscheinlich so ein bisschen überraschend und jetzt wusste er vorher, das steht auch, hat ja eine A schon veröffentlicht, heute Morgen, dass er vorher schon wusste, dass er startet und konnte sich entsprechend darauf vorbereiten. Und ja, also das hat er richtig gut gemacht, hat gleich 2-3 unangenehme Schüsse drauf bekommen, die er dann auch entschärft hat, direkt vor seinem Tor. beim Gegentreffer war er machtlos. Da hat den Andrew Botnarczyk ihn so ein bisschen im Stich gelassen.
Ja, war ungefähr 5 Meter entfernt von seinem Gegenspieler. Also.
Ja, also das war, da habe ich mich noch anfangs geärgert. Ich sage, es kann nicht sein, da hast du so einen Youngster im Tor und lässt den so alleine.
Ja.
Da hatte ich noch so ein bisschen Befürchtung, dass das schief geht, aber danach haben die Huskies das auch gut verteidigt. Kaufbeuren war sicherlich auch ein dankbarer Gegner für so ein richtiges Profidebüt als Starter. Und vor allem im letzten Drittel, ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch noch so gesehen, da hat er ja nochmal so 2, 3 starke Paraden gezeigt, dann auch richtig, wo er richtig glänzen konnte.
Ja.
Ich glaube, da hat es ihm auch einfach gut getan, dass er da vorher schon Sicherheit gesammelt hat. Und dann konnte er noch so 2 starke Saves auspacken. Also ich glaube, für Pankratz hätte das nicht besser laufen können am Freitag.
Ja, aber fand ich auch. Also hat einen sehr soliden Eindruck gemacht. Sah zumindest von außen relativ unaufgeregt aus. Und bin mal gespannt. Wenn ich ihn treffe, frage ich mal, wie er sich gefühlt hat am Wochenende. Durfte er dann am Sonntag auch noch als Backup dann auf der Bank sitzen. Gegen Krefeld. Ja. Gut, kommen wir mal zu dem, nennen wir es mal etatmäßig, eigentlich dritten Torhüter. Hat Daniel Kreuzer das in einem Interview gesagt auf HNA-Nachfrage. Also Brandon Maxwell ist unsere Nummer 3. Dann zählen wir mal auf. Oleg Schilin, Philipp Maurer, also Maurer wahrscheinlich 1, Schilin 2. Brandon Maxwell Nummer 3. So, wo war Brandon Maxwell dann am Freitag oder gestern?
Genau, das ist ja so ein bisschen die Kuriosität. Dadurch, dass Pankratz gespielt hat, da wurde aber fast mehr über einen geredet, der eben nicht da war. Sozusagen der Elefant im Raum mit Brandon Maxwell. Gerüchte gab es ja viele. Letzte offizielle Mitteilung der Huskies, wie du schon gesagt hast, ist die Nummer 3. Aber wenn er die Nummer 3 war, warum hätte letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende, im Grunde schon als Backup da sein können? Da wäre Platz gewesen und vor allem auch jetzt starten können. Aber man hat eben die Nummer 4 und die Nummer 5 sozusagen vorgezogen mit Pankratz und Neufeld. Und ja, das ist jetzt die große Frage. Was ist mit Brandon Maxwell? Und ich glaube, wir zwei haben auch große Fragezeichen.
Ja, definitiv. Also das Ganze fing ja im Prinzip 2023 kam er als gerüchteweise bestbezahlter Spieler der Liga nach Kassel. Hat dann in den Playoffs 2024 stark gehalten und fehlte dann ab Februar 25 mit einer Knieverletzung. Und da wusste man nicht so richtig, wann wird er wieder fit, wann kommt er wieder, und stand dann mehr oder weniger eigentlich auch überraschend am 17.10. Gegen Krefeld zu Hause zwischen den Pfosten. Hat sich dann auch feiern lassen von den Fans. Dann gab es ja noch diese kleine Striptease-Einlage am Ende, genau. Und Woodcroft hat dann nach dem Spiel direkt gesagt, nächste Woche könnte er wieder starten oder soll er wieder spielen. Und da kam innerhalb der Woche die Weiterverpflichtung von Oleg Schilin, dessen Vertrag ja eigentlich ausgelaufen wäre. Und ja, irgendwie, es ist alles sehr dubios, das Ganze. Und wie du ja eben auch schon gesagt hast, dann gab es auch so die diverse Gerüchte um die Degradierung von ihm. Und er wurde ja auch mit einem Wechsel nach Frankfurt in Verbindung gebracht. Hört man auch die eine oder andere Stimme, dass das Spiel gegen Krefeld so ein bisschen sein Vorzeigespiel war, um zu zeigen, hey, ich bin fit, liebe Löwen, nehmt mich unter Vertrag. Ja, warum spielt er nicht?
Ja, also es klar ist, dass zwischen der Realität und zwischen dem, was die Huskies im Grunde offiziell vermeldet haben, da klafft irgendwie so ein Delta. Na, also die eine Kuriosität ist ja, wenn man damit jetzt schon mal anfangen will, ist ja die erste Frage, warum ist er die Nummer 3? Weil rein sportlich betrachtet würde ich sagen, vom Potenzial her ist er mindestens auf Augenhöhe mit Maurer, wenn nicht sogar drüber. Normalerweise, wenn er fit ist, wenn er gut in Schuss ist, dann ist er für mich, ist Brandon Maxwell für mich die Nummer 1 vor Philipp Maurer. Das ist ja die Frage, er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Krefeld. Warum wird dann, warum sagt Woodcroft erst, er wird auch wieder spielen, um ihn dann nicht zu bringen? Und dann heißt es dann, er ist die Nummer 3. Was ist da passiert? Da muss ja irgendwas passiert sein. Und was auch nicht dazu passt, ist eben im Rahmen dieser Schilin-Weiterverpflichtung, da hat dann Daniel Kreuzer eben gesagt, wir sehen uns mit seiner Verpflichtung bestmöglich aufgestellt. Was man ja, wo man ja gerade im Zusammenhang mit der Woodcroft-Aussage vorher sagen kann, naja, das ist klar, man will eben darauf verzichten, einen noch so einen Emergency-Keeper zu holen als Import, sondern wir haben drei deutsche Torhüter, mit denen können wir in die Playoffs gehen. So würde ich das verstehen.
Ja. Ne?
Also er hat zwar nicht so 1:1 gesagt, aber, oder sehe ich das anders? Oder siehst du das anders?
Also, nee, nee, ne? Ja, würde ich auch so interpretieren.
Ja, genau. So, und was ist danach passiert? Das ist eben die große Frage, weil Maxwell ja dann auch wirklich gar nicht mehr gespielt hat. Und Kreuzer hat dann, wie du schon gesagt hast, im November nochmal gesagt, er ist unsere Nummer 3. Bisschen schmallippig, aber seitdem sagt man einfach nichts mehr dazu. So, und dann sind verschiedene Gerüchte ja im Umlauf, wo man natürlich vorsichtig sein muss, was man weitergibt oder was man weiter verbreitet, was seriös ist. Ich glaube, wir legen uns darauf fest, dass man da, dass es da nichts groß gibt, was man irgendwas wirklich verifizierbar war.
Die Frage ist halt auch, also die ganze, alles, was man hört, macht das Ganze irgendwie noch dubioser. Also,
ja, das ist das eine widerspricht dem. Also ich meine, das erste Gerücht, vielleicht kann man das ja zumindest mal nennen, was für mich auch zumindest am Anfang glaubwürdig klang, am Anfang. Das war dieses, oder andererseits, es war auch wild, das war das Gerücht, dass Woodcroft sozusagen angewiesen worden ist. Das hat die HNA im Übrigen auch mal ja, angedeutet in einem Artikel, dass Woodcroft angewiesen worden sei, von der sportlichen Leitung oder der Geschäftsführung, den Maxwell sozusagen nicht mehr spielen zu lassen, sondern dass er eben die Nummer 3 ist. Und das würde zumindest dazu passen, dass Woodcroft ein paar Tage vorher noch irgendwas anderes gesagt hat. Er hat ja vorher gesagt, der spielt wieder. Mhm. Und dann spielte er dann doch nicht. Also da muss irgendwas passiert sein. Da gab es das Gerücht, naja, er ist angewiesen worden, dass Maxwell nicht spielen soll. Ja, kann man erstmal so stehen lassen, aber dann ist wirklich die Frage, wenn doch gesagt wird, naja, er ist die Nummer 3. Also wenn ich setze mich mal jetzt mal auf die Position oder in die Huskies Geschäftsstelle, wenn ich weiß, er soll nicht mehr spielen, dann sage ich doch nicht offiziell, er ist unsere Nummer 3, weil ich doch wissen muss, dass ein Oleg Schilin verletzungsanfällig ist und dass man ganz schnell in die Situation kommen kann, wie jetzt eben am Wochenende, dass eben diese Nummer 3 vielleicht doch zum Einsatz kommen muss. Hm. Also dann hätte ich mir doch ein anderes Wording überlegt normalerweise, oder? Also das ist das, was ich so ein bisschen, was ich nicht verstehe. Also das ist irgendwie vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht.
Vielleicht ist ja auch noch irgendwas passiert, was wir nicht wissen. Also das kommt ja auch
noch dazu. Kann auch sein, natürlich. Natürlich, ja. Vielleicht kam da noch irgendwas dazu, noch irgendwelche anderen Ereignisse. Keine Ahnung. Also das ist wirklich ein ganz großes Fragezeichen.
Ja. Zumal Maxwell ja auch jemand ist, der, um seine Interessen durchzusetzen, auch schon sehr viel gemacht hat in der Vergangenheit. Ne? Also man denke da einfach nur mal an Bremerhaven, wo er sich dann aus seinem Vertrag rausgestreikt hat oder sowas. Also da weiß man tatsächlich nicht, was da hinter verschlossenen Türen passiert. Ja. Auf jeden Fall ist es trotzdem interessant.
Ich glaube, das ist verbrieft, dass er kein einfacher Typ ist. Dass er im Umgang mit seinen Kollegen sicherlich kein Nice Guy ist, sondern speziell, sage ich mal, also ich glaube, das kann man schon so stehen lassen, dass er jetzt nicht der einfachste Typ ist. Und, aber ob das im Zusammenhang steht mit irgendwelchen anderen Ereignissen, ja. Im Grunde wissen wir es nicht.
Running Gag so ein bisschen ist Torhüter halt, ne? Also
typisch Torhüter. Torhüter und Fotografen.
Grüß auf Malte.
Bis auf Malte, ja. Absolut.
Ja. Nee, aber also so, das ist ja, wer tatsächlich mal, da wird es kein Statement zu geben, glaube ich. Also ich glaube, das nächste Statement, was es vielleicht mal zu Maxwell geben wird, ist ein Wechsel. Damit wird es jetzt aber irgendwann auch eng, ne? Weil die Wechselfrist endet Mitte Februar aufgrund Olympia, ist das so?
Ich weiß,
oder später?
Ich weiß gar nicht genau her. Ich glaube, so um den Dreh, ja. Aber gut, da ist ja auch so ein bisschen das Gerücht, dass dieses Gehalt, das er da gezahlt bekommt, dass das ja erstmal jemand übernehmen muss oder überwiegend übernehmen muss. Und das ist wahrscheinlich auch noch so eine Hürde für andere Clubs, da vielleicht auch gar nicht erst anzufragen.
Ja, definitiv. Also wobei das Gehalt ja derzeit auch weiter bezahlt werden muss. Wahrscheinlich. Also weiß gar nicht, wie das ist. Es gab ja mal diesen Fall Tim Wiesen, der sich dann ja auch dazu, der dann im Training oder erwirkt, dass er trainieren darf. Ne? Da gab es ja den zwei Trainingsgruppen oder wie auch immer das ist. Ja, gut. Ich glaube, wir schweifen ein bisschen sehr ab, ja, aber
Frage ist halt auch, ist er vielleicht wieder verletzt oder war er zwischenzeitlich verletzt, hat hat eine andere Stelle das Gehalt übernommen als Ersatzleistung. Also ja, viele Fragezeichen drin.
Ja, definitiv. Trotzdem interessant, aber die Huskies haben es gelöst. Alexander Pankratz, Spiel gegen Andy Huskies, 3 Punkte gegen Kaufbeuren und ja, 3 wären drin gewesen gegen Krefeld. Also alles in allem doch ein sehr zufriedenstellendes, also ein zufriedenstellendes Wochenende, sage ich mal zumindest aus spielerischer Sicht. Ne?
Genau.
Gut. Ja, heute wird es eine Mini-Folge, aber wir haben noch ein kleines Thema. Ich hatte vorher gesagt, wir sprechen ja immer über die Eishockey-Jugend. Wir können zumindest eine kleine Ankündigung machen. Am 8. Februar ist ja das Spiel gegen die Düsseldorfer EG der Huskies. Das findet bereits um 15 Uhr statt. Und ja, da gibt es im Vorfeld voraussichtlich ein kleines Highlight, nämlich mit einem kleinen Einlagenspiel der beiden U9s gegeneinander. Und ja, wer quasi frühzeitig in die Halle kommen kann, will, soll, kann dann schon mal schauen, wie die beiden U9-Mannschaften gegeneinander spielen, bevor dann die Großen aufs Eis gehen. Ja, sonst war, glaube ich, gar nichts in der Zwischenzeit. Wir haben mal ganz lange gar nicht aufgenommen und ja, jetzt droppt man 2 Folgen innerhalb von einer Woche.
Ja, da kann man sich auch mal ein bisschen kürzer fassen.
Ja, ist auch okay, also finde ich auch gut und dann können wir mehr Content quasi wieder in die nächste Folge packen, wann auch immer.
Kurz und knackig, wir haben ja gesagt, letzte Folge, das wird so ein kleiner Espresso heute.
Ja.
Und ich denke, das steht da jetzt das nächste Spiel, ich weiß nicht, wann ihr das hört. Heute würde ich fast sagen, Dienstag das nächste Heimspiel schon wieder an gegen Weißwasser. Also da geht's Schlag auf Schlag.
Und am Freitag auch noch Heimspiel. Also.
Und am Freitag auch noch Bietigheim, genau.
3 Heimspiele in Folge. Wahnsinn. Gut. Ja, Steffen, dann kannst du jetzt noch 20 Minuten Handball gucken.
Ja, die Deutschen machen es spannend. Also wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Aber 2 vorne. Ja, mal gucken, ob es reicht.
Ja. Gut, dann wünsche ich dir ein paar schöne Husky-Heimspiele und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis bald.
Ebenso. Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.